habe zwei Bücher mit nach vorne gebracht, die beide von schweren Stunden sprechen. Da ist einmal dieses von Wolfgang Seid, Ehe ihr euch trennt. Wolfgang ist ein Kollege von mir, der den Herrn Jesus sehr liebt. Er widmet dieses Buch seiner Frau Barbara und schreibt, du bist die wunderbarste Ehefrau, die ich mir vorstellen kann. Kein anderer Mensch hat mich die Liebe Gottes so erleben lassen wie du. Ganz herzlichen Dank für alles, auch für deine tolle Mitarbeit an diesem Buch. Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Wolfgang ist als Gemeindereferent unterwegs. Er hat sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie hat Gott sich die Ehe gedacht. Dann die Frage, Lebensberichte, Ehe ihr euch trennt. Franziska und Burkhard, verheiratet, aber da war er Liebe erst auf den zweiten Blick. Kathi und Markus, ein zerbrechliches Glück. Barbara und Ulrich, alles Paletti. Uta und Gregor, schlimme Krise, größte Chance und noch vieles andere. Und er ist einfach im Gespräch mit diesen Ehepaaren und zeigt einfach eine Hilfe, auch die auch in Krisenzeiten funktioniert. Und deswegen möchte ich dieses Buch einfach empfehlen, Ehe ihr euch trennt. Manche sagen ja, naja, wenn es einem gut geht, dann kann man ja Bibelverse um sich schmeißen, da kann man ja so vieles annehmen. Dann manche kommen ja dann mit Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und jetzt schreibt diese Frau, Irmgard Grunwald ist ihr Name, eine Frage, die mittlerweile zweifelsfrei geklärt ist. Welche Menschen sind in Römer 8, 28 gemeint? Doch ist ganz offensichtlich, auch diese Menschen, um die es hier geht, ernsthaft Gläubige, wiedergeborene Christen, haben trotz ihres Glaubens vielfältige Probleme. Oft ist das Leben zum Verzweifeln, damals wie heute. Jetzt kommt der entscheidende göttliche Trost. Alles wird gut. Kann ich das heutzutage für mich persönlich annehmen? Alle Dinge? Bedeutet das wirklich alles und jedes, ausnahmslos alles? Also nicht nur die guten und schönen Lebensabschnitte, in denen alles nach Wunsch läuft, sondern auch die Holperstrecken, in denen gar nichts mehr zu funktionieren scheint? Streit, Krankheit, Katastrophen. Soll das zu irgendetwas gut sein? Ja, alles ist wirklich komplett alles. Jetzt könnte man ja annehmen, da schreibt ein Mensch, der total fit ist, und dann redet sich so etwas leicht. Aber Irmgard Grunwald, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Ich sitze in meinem Rollstuhl und zähle mir selbst auf, was zuletzt alles falsch läuft. Die Beatmungsmaske sitzt schief und drückt. Meine Hand ist von der Armlehne heruntergefallen und ich kann sie nicht wieder aus eigener Kraft hochheben. Ich sitze auf einer Falte, die sich tief in meinen Oberschenkel drückt. Eine Haarsträhne kitzelt mich am Auge. Lauter Kleinigkeiten? Ach ja, da wären zudem noch einige grundsätzliche Beschwerden. Ich würde gerne wieder einmal aufstehen und ein paar Schritte gehen. Selbstständig atmen wäre auch nicht schlecht. Alleine waschen und anziehen, essen und trinken, hinsetzen und aufstehen. Aber nichts davon ist möglich. Ich sitze in meinem Rollstuhl und ich denke, eigentlich geht es mir richtig schlecht. Was habe ich denn noch vom Leben? Hat Gott mir nicht durch die Krankheit alles genommen? Sie hat sehr viele Bücher geschrieben, sehr, sehr hilfreiche Bücher, unter anderem auch dieses Auf der Suche nach dem Sinn im Leid. Und sie ist so vielen, vielen Menschen zum Trost geworden, weil sie so vieles selbst durchlitten hat. Irmgard hat mit dem Computer geschrieben, hat einen Reflektor an der Stirn und damit hat sie ihren Computer gesteuert. Nicht mal in der Lage, ihre Hand zu heben. Nichts. Und wenn sie dann schreibt, dass alles und wirklich komplett alles gut ist in den Händen Gottes, hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich das dann hier vorne sage. Und ich denke, dieses Buch lohnt sich wirklich zu lesen, von Irmgard Grunwald, Auf der Suche nach dem Sinn im Leid. Dann mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dass Samuel eine ganze Menge CDs nachgebrannt hat. Die dürfen also gerne am Büchertisch mitgenommen werden. 95 Cent für das Stück. Und es wäre schade, wenn er zu viele gemacht hätte, wir müssten sie dann wegschmeißen. Machen wir sowieso nicht. Die verschenken wir dann einfach so. Ja, nehme ich dann mit unter Umständen. Aber wäre gut, wenn ihr sie mitnehmt und sie weitergebt, ausleiht, wieder zurückholt und fragt, was meinst du zu dem? Und wie schon gesagt, am letzten Abend, also am Sonntagabend, wird es noch eine MP3 geben, wo alle 12 Vorträge drauf sind, so dass wir dann alles auf einmal haben. Also das ist nur für die, die wissen, was MP3 ist, die einen Spieler haben, der das abspielen kann. Ne, wer noch einen Kassettenrekorder hat, der hat Pech damit. Ne, oder so einen normalen CD-Player, auch da geht es nicht. Aber mit dem Computer geht es immer. Und die Kinder oder Enkelkinder, die haben mit Sicherheit so etwas im Haus. Ja, unser Thema heute Abend, man lebt. Fragt sich nur, wozu? Und manch einer spielt so seine Lebensmelodie vor sich hin. Wacht mal. Hört ihr was? Ja, man lebt so vor sich hin, für sich selbst alleine. Man hat keinen Kontakt mit seinem Schöpfer. Und unser Schöpfer, er ist es, der unser Lebenslied hörbar macht. Ja, wir brauchen die Verbindung zu unserem Schöpfer. Und da, wo die abhanden gekommen ist, beziehungsweise nicht wiederhergestellt wurde, da spielen wir unsere Lebensmelodie. Wir spielen sie für uns selbst und wir wundern, dass uns keiner zuhört. Wir wundern, dass wir keinen Kontakt haben. Wir wundern uns, dass niemand irgendwie vielleicht auf uns achtet. Es war Ende der 60er Jahre, als Janis Joplin, eine ganz bekannte Soul-Sängerin aus Amerika, von einem Reporter gefragt wurde, worin sie den Sinn ihres Lebens sieht. Sie war eine junge Frau. Und ihre Antwort war, betrunken werden, glücklich bleiben und schöne Zeiten genießen. Ich mache mit meinem Leben genau das, was ich will. Ich will mich des Lebens erfreuen. Und ich glaube nicht, dass man mehr erwarten kann. Und später sagte sie dann zu einem Freund, lieber 10 überglückliche, ausgelassene Jahre, als schließlich 70 zu werden und in irgendeinem schäbigen Sessel dem Fernseher zuzuschauen. Und ihr Lebensmotto war, live fast, love hard, die young. Also lebe intensiv, könnte man jetzt mal ganz frei übersetzen, genieße die Liebe und stirb jung. Werd also nicht alt. Und sie hat es wahrgemacht. Janis Joplin wurde nicht einmal 30 Jahre alt. Sie starb mit 27 Jahren nach ihrem 7. Selbstmordversuch. Eines ihrer letzten Lieder hieß, das Leben ist nur Einsamkeit. Ein junger Mensch, der keine Hoffnung hatte für das Leben. Ein junger Mensch, der nicht wusste, wozu bin ich da. Dem alles zu viel war, dem der Lebensinhalt abhanden gekommen war, beziehungsweise der ihn nie erreicht hatte. Aber wir haben unser Leben noch im Griff, oder? Wir das Leben beenden? Nein, ganz sicher nicht. Auch ein schönes Bild, ne? Zugegeben, so dürfte in Deutschland keiner auf die Straße. Da wären ganz schnell die Freunde und Helfer in Geldsachen da und würden uns da festnehmen bzw. stoppen und die Fahrerlaubnis entziehen. Aber ich habe mir gedacht, das wäre so ein Bild im übertragenen Sinn. Da ist ein fauler Kredit. Da ist eine Firma ohne richtige Visionen. Da sind Freunde, die keine sind. Da ist vielleicht so eine halbherzige Heirat. Und da scheint die Katastrophe vorprogrammiert zu sein. Und die scheinbar stabilen Pfeiler, sie brechen dann irgendwann einfach weg. Sie knicken ab und dann sind wir am Ende. Und wie geht's dann weiter? Kennt ihr diese Fragen? Manch einer von euch ja. Du sagst aber jetzt vielleicht, hör mir auf mit Selbstmord und mit so einem schäbigen Laster aus China, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Schau dir mal diese 7 jungen Menschen an. Strahlende Gesichter. Manche planen ihr Leben wie eine erfolgreiche Weltraummission. Wir erreichen unsere Ziele. Reach out. Erreiche deinen Traum. Und dann steigen diese 7 in das Space Shuttle. Es waren annähernd 100 erfolgreiche Starts. Auch diese Startphase verläuft erfolgsversprechend. Alle Fehler beseitigt, alles zu 120% geprüft. Und dann, nach nur knapp 70 Sekunden, platzt dieser große Traum wie eine Seifenblase. Man hat nichts mehr von diesen 7 jungen Menschen gefunden. Die Columbia ist einfach explodiert. Wo liegt dann der Sinn? Wo liegt der Sinn in all den Vorbereitungen, die man da gemacht hat? Die Träume, eine Lehrerin dabei, die ihren Schülern dann etwas erzählen wollte von dem Universum. Schaut, wie immer auch wir unser Leben leben, welche Ziele bestimmen unser Leben? Wie gehen wir mit dem Sinn des Lebens um? Das ist eine Frage, die wir uns einfach mal stellen müssen. Im Jakobusbrief, im Neuen Testament, lesen wir einmal in Kapitel 4. Wohlan denn, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und da selbst ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ja, was ist unser Leben? Ein Hauch, ein Bindestrich zwischen 2 Daten. Was ist dein Leben? Ich bin sicher, jeder von uns hat sich irgendwann, das ist noch von den Erwachsenen wenigstens, diese Frage schon mal gestellt. Wozu bin ich überhaupt da? Lebe ich denn nur noch, um mich ausnützen zu lassen? Lebe ich nur noch, um mich schikanieren zu lassen? Wenn man manche fragt, warum lebst du? Na, um zu arbeiten, meine Familie zu ernähren. Ist das alles? Ist das der Sinn deines Lebens? Es gab vor vielen Jahren in der Schweiz eine Landesausstellung. Da war eine riesige Maschine aufgebaut worden, die auch viele, viele Schaulustige angelockt hatte. Von Zeit zu Zeit wurde die Maschine auch angeschaltet und hat einen riesigen Lärm verursacht. Viele Räder, viele Wellen, die sich gedreht haben, gehoben haben. Und irgendwann fragt dann mal einer, was produziert denn diese Maschine? Nichts. Ja, wie? Nichts. Ja, warum ist sie dann gebaut worden? Einfach so. Ja, was nützt sie dann? Nichts. Ja, was soll sie dann? Ja, dass sie halt läuft. Ja, wer hat die denn gebaut? Und da nannte man ihm den Namen des Künstlers. Und er fragte dann, ja, und was soll dann dieser Unsinn überhaupt? Naja, der Künstler, er wollte damit ein Zeichen setzen, dass wir einmal über den Sinn dieses Unsinns nachdenken. Und ich habe mir so gedacht, die Räder unseres Lebens, sie rollen. Die Maschinerie unseres Lebens läuft, aber was hat es für einen Sinn? Warum sind wir überhaupt da? Und ich möchte uns versuchen, einen kleinen Anstoß zu geben. Denn die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Lebens wird uns irgendwann einmal gestellt. Und wehe uns, wenn wir da keine Antwort haben. Schaut, und jedes Ding hat ja irgendwie einen Sinn. Oder jedes Ding hat irgendwo einen Ursprung. Ob es eine Taschenlampe ist oder ein Besenstiel, das ist nicht einfach irgendwo gewachsen. Ist nicht irgendwo vom Himmel gefallen. Da hat man drüber nachgedacht und hat dann sowas produziert. Und ich habe so den Eindruck, als gäbe es 3 Gruppen von Menschen. Da ist einmal die erste Gruppe, die sich überhaupt keine Gedanken macht, keine ernsthaften Gedanken macht über die Sinnfrage. Das sind zuallererst die Kinder. Kinder haben viele Fragen, Sie fragen sehr viel, manchmal fragen sie ein buchstäbliches Loch in den Bauch. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens kommt so gut wie nicht vor. Aber das ändert sich dann in der Pubertät. Ihr wisst ja, was die Pubertät ist, gell? Dass die Pubertät ist das Alter, wo die Eltern komisch werden. Man ist noch nicht erwachsen, man ist aber auch kein Kind mehr. Die Jungs sind noch keine Männer, sind aber auch keine Jungs mehr. Sie wissen dann nicht, sollen sie jetzt ein Mädchen verhauen oder sollen sie es küssen? Ja, das sind so Fragen, die dann da kommen in dieser Lebensphase. Ja, da fängt man dann schon mal an zu überlegen, warum bin ich überhaupt da? Aber das wird ganz schnell überrollt von der Schulbildung, die so einigermaßen läuft. Wenn man eine Lehrstelle bekommt, wunderbar. Ja, aber dann kommt Führerschein, dann kommt vielleicht Disco, dann kommt der Urlaub, dann kommt der Sport, dann kommt die erste Liebe. Und da bleibt oft gar keine Zeit, über den Sinn nachzudenken. Das wollen sie ja auch gar nicht. Die wollen ja gar nicht drüber nachdenken, sie wollen leben. Sie wollen einfach nur leben und sie merken es nicht, wie sie so vom Leben weggerissen werden. Ja, und dann gibt es auch noch welche, das sind so die frisch Verliebten, ja, die fragen auch nicht tiefer, die haben ja jetzt das Glück. Aber da ist so ein engagierter Sportler, der ganz oben steht, die haben auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Usain Bolt, wer kennt den Namen? Ja, viele. Schnellster Mann der Welt. Über 7 Jahre. 14 Goldmedaillen gewonnen bei Olympischen Spielen. Bei mehreren Spielen. Und er wollte es noch einmal wissen. Er wollte abtreten in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in England. Er bekam einen Krampf in der Staffel, er konnte nicht weiterlaufen. Bei seinem Start im 100-Meter-Lauf lief eigentlich alles gut, aber er wurde nur, ich glaube, Vierter. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich dann gefragt hat, warum schinde ich mich überhaupt so ab? Warum mache ich das? Solange man ganz oben dabei sein kann, ist es wunderbar. Aber irgendwann kommen Verletzungen. Dann macht der Körper nicht mehr so mit. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt da, wo man zugeben muss, auch wenn man Mitte 20 ist oder so, ich bin zu alt dafür. Also, da kommt die Frage nach dem Sinn irgendwann vielleicht ganz spät. Naja, und die Häuslebauer, wie man so in Baden-Württemberg sagt, die haben auch anderes im Kopf, als über den Sinn nachzudenken. Die schaffen halt. Und in intakten Familien, da ist das Glück auch meistens groß, solange nichts dazwischen kommt. Da ist die Sinnfrage Unsinn. Man hat ja alles. Ja, man hat Arbeit, solange alles gut läuft. Die Kinder sind noch klein, man hat kaum Sorgen. Ich habe ja früher immer gedacht, Mensch, diese Alten mit ihren Sprüchen immer. Kleine Kinder, kleine Sorgen, bis ich selber große Kinder hatte. Da merkte ich, da ist viel Weisheit drin. Sehr, sehr viel Weisheit drin. Schaut der Geschäftsmann, er muss sehen, wie er über die Runden kommt. Da muss die Bilanz stimmen. Der Umsatz muss gesteigert werden. Je mehr, umso besser. Und wenn dann andere auf der Strecke bleiben, das ist doch mir egal, selber schuld. Und wisst ihr, was die Bibel hier sagt? Sie achten es nicht. Sie achten es nicht. Sie kaufen, sie verkaufen, sie heiraten, sie verheiraten und sie übersehen, unser Leben ist nur ein Hauch, ein kleiner Dampf, der eine Zeit lang sichtbar ist, dann weg ist, ein Bindestrich zwischen zwei Daten. Ja, schaut, und da merken wir es doch eigentlich, unser Leben ist viel zu kurz. Und das sollten wir uns schon überlegen, wozu bin ich überhaupt da? Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die werden durch plötzliche Ereignisse, durch Krieg, Katastrophen, durch weltweite Entwicklung oder persönliche Erfahrungen, durch Grenzsituationen mit einem Mal zum Nachdenken gezwungen. Mit einem Mal. Da fällt einem mitten in dem Unsinn ihres Lebens die Sinnfrage wie ein Raubtier an. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich da? Jacques Monod, Nobelpreisträger der Chemie, ein anerkannter Wissenschaftler, der schon lange gestorben ist, er beantwortet einmal die Frage, na, woher stammt mein Leben, auf folgende Weise. Er sagt, das Leben und damit der Mensch ist rein zufällig aus toter Materie entstanden. Nicht ein übernatürliches Wesen sei damit am Werk gewesen, sondern lediglich der Zufall. Und dann sagt Monod weiter, wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum aufwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, dass er seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Schaut, das sagt dieser Biochemiker und Nobelpreisträger. Er starb am 31. Mai 1976. Ich bin davon überzeugt, wenn er heute noch einmal kommen könnte, würde er so etwas nie wieder sagen. Denn er stand an diesem Tag vor seinem Schöpfer und hatte keine Ahnung, wer Gott ist. Keine Ahnung, wer Jesus ist. Er hatte keine Ahnung von der Erlösung Gottes. Er wusste letztendlich selbst nicht, warum er da ist. Zufallsprodukt Mensch. Mehr hat man uns nicht anzubieten. Millionenfacher Zufall in einer unvorstellbaren Präzision. Das kann doch nicht wahr sein. Schaut, und wenn die Frage nach dem, woher komme ich, nicht geklärt ist, was soll dann die Frage nach dem, wozu bin ich da und wohin gehe ich? Das bleibt dann einfach unbeantwortet. Dann können wir das tun, wie es Jesaja einmal sagte, lass uns essen und dann lass uns trinken und dann lass uns fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Dann lass uns das Leben genießen. Der britische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell, er drückt es einmal so aus, wir stehen an der Küste eines Ozeans und rufen in die Nacht und in das Nichts hinaus. Manchmal antwortet eine Stimme aus der Finsternis, aber es ist die Stimme eines Ertrinkenden und die Stille kehrt sofort zurück. Und da kann man nur erahnen, wie viel Hoffnungslosigkeit und wie viel Sinnleere in diesen Worten steckt. Selbst Albert Camus, dieser französische Existenzialist, er sagt es einmal so, ja, ist doch egal, jeder weiß, dass es einerlei ist. Im Grunde wusste ich genau, dass es einerlei ist, ob man mit 30 oder mit 70 Jahren stirbt. Aber er sagt dann weiter, auch mein Liebstes, für den Einsamen, der keinen Gott und Meister kennt, ist die Last der Tage fürchterlich. Und er bekennt am Ende seines Lebens, wie konnte ich nur mit so viel Sonne im Gedächtnis auf die Sinnlosigkeit setzen. Schaut, das sind nicht irgendwelche Leute, anerkannte Wissenschaftler, weltberühmt. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, er hat eine Zukunftsprognose gestellt und diese deckt sich mit den Ängsten vieler Zeitgenossen. Er sagt, es ist nicht aufzuhalten, dass die Menschheit eines Tages Atombomben wirft und sich selbst ausrottet. Und er schrieb eine Komödie. Diese Komödie heißt Die Physiker. Und diese Komödie, sie endet mit den Worten, und irgendwo um einen kleinen, gelben, namenlosen Stern kreist sinnlos immerzu die radioaktive Erde. Und? Schaut, wenn das, was diese klugen und berühmten und geehrten Leute sagen, wahr ist, dann bleibt uns doch letztlich nur noch das, was Hemingway einmal gesagt hat. Der Tod als souveränes Mittel gegen jedes Unglück. Und er macht es wahr. Ernest Hemingway, übrigens auch Nobelpreisträger der Literatur. Große Bücher geschrieben. Der alte Mann und das Meer. Eins seiner tollsten Bücher. Er macht es wahr. Und er nahm den Lauf seines Jagdgewehrs in den Mund und drückte ab. Ein hoffnungsloser Mensch, der seine Hoffnungslosigkeit auf so erschreckende Weise zum Ausdruck brachte. Und ich kann dir nur raten, mach so etwas nicht nach. Das ist nicht der Ausweg aus der Ausweglosigkeit und schon gar nicht aus der Sinnlosigkeit deines Daseins. Es gibt einen Ausweg, denn du bist geschaffen worden für ein Gegenüber. Jedes Ding hat ja seinen Wert, hat ja seine Bedeutung. Irgendetwas hat, jedes Ding hat einen Sinn. Ich habe also eine Schraube mitgebracht. Manche sagen, die wäre bei mir locker gewesen. Aber da sind schon noch alle fest. Aber wozu dient so eine Schraube? Sie dient dazu, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Stimmt's? Aber da fehlt etwas. Wenn ich nur die Schraube alleine habe, nützt es mir gar nichts. Ich brauche ein Gegenüber. Ja, ich brauche ein Gegenüber, dass ich dann damit etwas zusammenfügen kann. Und auch der Mensch hat ein Gegenüber, braucht ein Gegenüber. Er braucht Verbindung mit seinem Schöpfer. Er braucht die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Er braucht die Verbindung mit dem, der unsere Lebensmelodie auch wieder hörbar macht. Er braucht die Verbindung mit dem, der uns geschaffen hat und der genau weiß, wofür er uns geschaffen hat. Denn unser Leben, wenn 70 Jahre wird oder 80, sagt die Bibel, da war es Mühe und Arbeit. Aber wozu ist es da? Wozu? Schaut, inmitten unserer Wohlstandsgesellschaft, da gibt es Menschen, die schon länger oder plötzlich mit dieser Frage, wozu lebe ich, bedrängt werden, regelrecht gequält werden, in Unruhe kommen. Und da sagte jemand, es gibt in der ganzen Welt überhaupt nur ein einziges Problem, nämlich dem Leben wieder einen Sinn zu geben. Denn man kann auf die Dauer nicht nur von Eiskühlmaschinen, Politik, Bilanzen und Kreuzworträtseln leben. Das ist unmöglich. Aber wir tun so, als wenn der Gottmaterialismus alles wäre. So, wenn ich das Haus fertig habe, dann bin ich glücklich. Aber dann ist das Haus fertig, dann willst du noch den Garten dazu haben. Und wenn der Garten fertig ist, dann sagst du, nein, in der Garage steht auch noch nichts, dann willst du da noch was reinstellen. Und Goethe sagt einmal von dem Menschen, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Und der Humorist Wilhelm Busch drückt sich mal anders aus. Er sagt, red nicht so wild mit deiner Zunge, denn jeder Wunsch ist er erfüllt, bringt augenblicklich Junge. Wissen wir doch, oder? Das wissen wir doch. Wir wissen doch, dass der Materialismus uns nicht befriedigt. Wir leben hier in einem der reichsten Länder der Erde. Ich denke, jedem von uns geht es einigermaßen gut. Natürlich könnte es uns vielleicht noch ein bisschen besser gehen. Aber an dem merken wir es doch schon. Was brauchen wir denn mehr? Da stehen die Frauen vor dem Kleiderschrank. Ich habe nichts anzuziehen. Er ist voll von vorne bis hinten. Und andere haben noch nicht einmal eine Handvoll Reis. Schon mal darüber nachgedacht? Schon mal wirklich darüber nachgedacht? Schaut, da sagt einer hier auf dem sich im Kreise drehenden Planeten, einem Pünktchen erstarrten Drecks am Rande des Sonnensystems, leben, streben und sterben wir schließlich alle, du und ich. Welch ein Rätsel. Wo liegt der Sinn des Lebens? Gibt es ihn überhaupt? Ich komme mir vor wie ein Schmetterling, der ziellos immerzu gegen eine Fensterscheibe fliegt. Wozu bin ich da? Schaut euch, diese Frage kann uns zu jeder Zeit von jedem gestellt werden und wehe uns, wenn wir keine Antwort darauf haben. Schaut, uns gezählte Menschen hat diese Frage schon in die Verzweiflung und letztlich in den Tod getrieben. Warum leben, warum noch leiden, wenn dies oder jenes nicht gelingt, wenn einem alles genommen wird? Du hast geheiratet. Plötzlich hat er eine andere. Oder bist plötzlich Witwe. Und alle Hoffnungen, alle Träume von einem gemeinsamen Glück sind gestorben. Du bist allein, stehst vor diesem 2 Meter tiefen Loch und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Was hat das Leben dann noch für einen Sinn? Was hat das Leben für einen Sinn, wenn ich keinen Menschen habe? Schaut, und wenn diese Fragen unbeantwortet bleiben, ist doch alle Freude dahin, ist die Spannkraft zum Leben gebraucht. Warum denn alles? In der Bundesrepublik Deutschland geben jedes Jahr zwischen 10.000 und 16.000 Menschen hier eine falsche Antwort. Sie setzen ihrem Leben ein Ende und meinen, damit alles hinter sich gelassen zu haben. Andere greifen zu Drogen, zum Alkohol und was weiß ich, zu etwas, zu Tabletten oder dergleichen mehr. Jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis. Und der russische Psychiater oder Psychologe Maslow, er drückt das einmal in Form einer Pyramide aus. Er sagt einmal, das erste Grundbedürfnis des Menschen sind seine körperlichen Bedürfnisse. Nahrung und Bedeckung. Das ist das Erste, was der Mensch braucht. Wer nichts zu essen hat, der wird sich nicht Gedanken darüber machen, werde ich jemals einen Mercedes fahren oder einen BMW. Sondern er wird nur eines wollen, nämlich seine tägliche Ration Reis. Dass er etwas zum Überleben hat. Der denkt nicht weiter. Und Maslow sagt, wenn der Mensch diese körperlichen Bedürfnisse gestillt hat, dann hat er eine zweite Stufe in der Pyramide. Er sucht nach Liebe und Geborgenheit. Nach Liebe und Geborgenheit. Ein ganz, ganz starkes Grundbedürfnis. Das hat jeder Mensch. Menschen, die ohne Liebe aufwachsen, sind mit den ärmsten Menschen, die es gibt. Die scheitern irgendwo am Leben. Und Maslow sagt, wenn der Mensch das auch hat, also Nahrung und Bedeckung, wenn er in einem Umfeld von Liebe und Geborgenheit aufwächst, dann will er Sicherheit. Sicherheit. Ein Grundbedürfnis des Menschen. Und unsere Versicherungspaläste sind nicht umsonst die größten Hochhäuser in Deutschland. Die drücken uns nämlich davon etwas aus, sie zeigen uns etwas. Ja, man kann ja alles versichern, alles und jedes. Es gibt also nichts, was man nicht versichern kann. Hat der Mensch auch Sicherheit und Liebe und Geborgenheit und seine Nahrung und Bedeckung, dann wird er nach etwas suchen, was er noch nicht hat, nämlich nach Anerkennung. Und sag ja nicht, dass du nicht danach suchst. Wenn der Mann gesagt hat, ich habe den Gartenzaun gestrichen, Frau, schau mal, ob ich es richtig gemacht habe, dann sagt er damit nichts anderes, lob mich mal. Und wenn die Mutti gut gekocht hat und dann fragt, schmeckt's, dann will sie auch Anerkennung. Ich sage dann meistens ja, aber ich sage nicht wie. Ja, so. Aber wir brauchen Anerkennung, die Kinder. Oh, guck mal, Mama, wie ich heute schön, mein Zimmer schön aufgeräumt habe. Die haben alles in den Schrank reingestopft, so. Boah, die Tür zugeklemmt. Weh, du machst sie auf, dann ist die Unordnung wieder da. Aber sie brauchen Anerkennung. Das brauchen wir. Schaut, und wenn der Mensch alles dieses hat, die körperlichen Bedürfnisse gestillt, Liebe und Geborgenheit, wenn er in Sicherheit lebt und wenn er anerkannt ist, fehlt ihm doch noch, so sagt Maslow, die Spitze der Pyramide, nämlich die Selbstbestätigung. Man sagt so, man hat sich selbst nicht angenommen. Ich fühle mich irgendwie nicht liebenswert. Ich fühle mich nicht begehrenswert. Oder ich fühle mich nicht angenommen. Oder sonst irgendetwas. Das sagt also ein Psychologe. Schaut uns, selbst wenn Maslow recht hat, und er hat bis zu diesem Punkt ja recht, ist das aber nicht die Spitze der Pyramide dessen, was der Mensch wirklich braucht. Denn was der Mensch wirklich braucht, das ist Leben aus Gott. Leben aus Gott. Er muss wissen, woher komme ich. Und ich bin aus der Hand meines Schöpfers hervorgegangen. Gott hat mich im Mutterleib gebildet. Auch das ist so ein Geheimnis, wie das funktioniert. Etwas Großartiges, ein Wunder. wirklich ein Wunder. Du brauchst Leben aus Gott. Und das wird letztlich immer die Sehnsucht in deinem Herzen sein, wieder in der Verbindung zu kommen mit deinem Schöpfer. Und ich habe es gestern schon gesagt, alle Jagd nach Liebe, Glück, Geborgenheit ist der Ausdruck unserer Seele nach dem Schöpfer. Ich suche die Gemeinschaft mit ihm. Wir wissen es doch, dass wir aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen sind. Und Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht um Gott weiß. Selbst in den atheistischen Staaten wissen sie um Gott. Warum kämpfen sie sonst dagegen? Das war in Russland so, das war in Albanien so, dass die behauptet haben, sie waren der erste vollkommen atheistische Staat auf dieser Erde. Und dann fiel das kommunistische Regime und die Kirchen waren voll. Warum ist der Mensch so religiös? Das kann ein Eingeborener sein, irgendwo bei den Eskimos, bei den Inuit in Alaska oder Grönland, ja, oder ein Eingeborener in Irian Jaya, Papua Neuguinea oder sonst irgendwo, oder ein Westeuropäer oder einer, der von Kasachstan ist oder was weiß ich, oder wo er herkommt, Kirgisien oder sonst irgendwo. Jeder Mensch weiß um Gott. Nur was hat man daraus gemacht? Satan hat die Religion erfunden und er speist den Menschen mit Religion ab. Religion ist aber immer nur ähnlich, ist nicht das Original. Es ist wie bei einer künstlichen Blume. Meine Frau liebt Blumen über alles, hat auch einen blumigen Namen, sie heißt Heiderose. Ja, und ich habe mal einfach den Test gemacht. Es gibt ja heute so wunderschöne künstliche Blumen. Und ich habe ja mal einen Strauß künstlicher Rosen gekauft. Ich wollte einfach wissen, wie sie reagiert. Meine Frau freut sich immer über Blumen, immer. Und da kriege ich auch immer einen Sonderkuss. Ja. Aber da hat sie mich nur angeguckt, hat sich gesagt, soll ich denn mit den Staubfängern? Und das war genau die Reaktion, die ich wollte. Ich wollte das wissen. Aber warum? Die sehen doch genauso aus wie die anderen. Manche Kunststoffe sind heute schon so ähnlich wie das Original, dass man beim Anfassen noch nicht mal merkt, ist es so echt oder nicht. Naja, aber was fehlt einer künstlichen Blume? Das Leben. Da fehlt das Leben. Schaut, Gott hat uns ein Leben geschenkt, ein Originalleben. Und dieses Leben haben wir von ihm. Und unsere ganze Sehnsucht ist nach diesem Schöpfer, nach ihm, der uns so wunderbar gemacht hat, der dich geschaffen hat, wie du bist. Du bist perfekt in den Augen Gottes. Ja, und er liebt dich so, wie du bist. Aber er will dich auch verändern. Du brauchst Kontakt mit deinem Schöpfer. Du brauchst Leben aus Gott. Und dieses Leben aus Gott bekommst du da, wo du dem Herrn Jesus Christus dein Leben anvertraust. Denn der Herr Jesus ist das Leben. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Kannst nachlesen, 1. Johannes 5. Also wozu bin ich da? Es gibt noch eine dritte Gruppe. Also die eine, die sich gar keine Gedanken macht, dann die andere, die durch plötzliche Ereignisse sich Gedanken machen. Und dann diejenigen, die den Sinn gefunden haben. Inmitten in scheinbaren Unsinnigkeiten dieser Welt haben sie den gefunden, der sie gemacht hat, der sie geschaffen hat, der ihre Sinnlosigkeit in Heil und Leben verwandelt hat. Schaut, und das müsst ihr doch wissen. Hinter allen Realitäten steht nicht der Zufall, da steht nicht Mutation und Evolution, sondern ein liebender, ein handelnder, ein denkender, allweiser Gott. Und er bittet dich, lass dich versöhnen mit mir. Und er gibt das Liebste, was er hat, dahin für uns. Er hat uns Menschen also geschaffen als sein Gegenüber. als sein Gegenüber. Und du wirst den Sinn deines Lebens erst dann entdeckt haben, wenn du Gott entdeckt hast, wenn du mit ihm in Verbindung bist, wenn du weißt, dafür bin ich geschaffen worden, um in der Gemeinschaft mit diesem Gott zu sein. Er hat die Ewigkeit in dein Herz hineingelegt. Schaut, und wenn wir von Gott ausgegangen sind, und da sind wir, dann ist es doch die wichtigste Frage in unser Leben, wie wir zu ihm zurückkehren können. Wir sind von Gott losgelöst durch die Sünde. Im Grunde genommen sind wir tot für Gott. Toller Gegenstand, aber hat alleine überhaupt keinen Sinn. Wir sind tot für Gott. Wir leben gewissermaßen im Vakuum unseres Lebens. Wir sind ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Und da müssen wir einmal erkennen, erstens, dass jeder von uns einmalig ist. Du bist unverwechselbar und unaustauschbar. Du bist individuell, da ist nicht einer wie der andere. Selbst bei eineigen Zwillingen gibt es unterschiedliche Fingerabdrücke, gibt es unterschiedliches Denken. Ist sagenhaft. Jeder Mensch, so sagt man heute, ist ein Gedanke Gottes. Er ist kein Produkt des Zufalls. Gott hat dich gemacht. Und er gibt dir jetzt durch dieses Leben wieder die Möglichkeit, in Verbindung mit deinem Schöpfer zu kommen. Aber du sagst, naja, aber ich will doch erst noch was vom Leben haben. Ich will ja irgendwann zu Jesus kommen. Gerade die jungen Leute, kann ich mir gut vorstellen. Ich will etwas vom Leben haben. Merkst du eigentlich, was du da sagst? Etwas? Dieses Etwas vom Leben ist so wie der Ramsch im Sommerschlussverkauf. Da werden Schlüpfer verkauft für 50 Cent und die Leute streiten sich noch um das Klump. Ziehst du einmal an und wäschst es, da kannst du es als Putzlumpen verwenden, weil es ausleiert, nichts mehr taugt. Stimmt's? Das ist das Leben, das Satan dir bietet. Der Herr Jesus aber bietet uns etwas anderes. Er macht es uns sehr, sehr deutlich. Schaut, Gott hat seinen Sohn gegeben, dass wir wieder in Verbindung mit ihm kommen können. Und der Herr Jesus sagt uns Folgendes: Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Er sagt nicht ein Leben voller Überfluss, sondern im Überfluss. Damit ist nicht das Materielle gemeint. Sondern er erfüllt dein Herz. Er macht dein Herz so voll von Dingen, dass du gar kein Verlangen mehr hast nach den anderen. Da brauchst du das andere gar nicht mehr. Du bist total ausgefüllt. Schaut, Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns wieder in die Verbindung mit Gott zurückzubringen. Er ist die Quelle des Lebens. Ja, und er sagt es so deutlich: Wer da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Herr Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Und das, du wirst den Unterschied aber dann erst merken, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Ich kann euch nicht erklären, wie das vor sich geht. Was da in dir passiert, kann ich dir nicht erklären, aber du kannst es erleben. Schaut, und deswegen ist es so wichtig, als Drittes zu erkennen, dass wer derjenige, der dieses Leben entdeckt hat, der den Herrn Jesus Christus kennengelernt hat, eines tun wird und tun will, nämlich zur Ehre Gottes zu leben. Diese 70, 80 Jahre, wenn wir überhaupt so alt werden, gut, manche werden älter, dafür werden andere wieder weniger alt, sie dienen dazu, dich vorzubereiten auf das Eigentliche, was kommt, die Ewigkeit. Es geht um deine Ewigkeit. Und wenn du heute deinem Leben ein Ende bereiten würdest, wärst du ganz schnell in der Ewigkeit. Aber hast keine Chance mehr, dein Leben nochmal zu ändern, nochmal zu überdenken, dann ist es vorbei. Die Entscheidung, wo du deine Ewigkeit zubringst, triffst du hier, auf dieser Erde. Und die triffst du heute, die triffst du jetzt. Das ist das, was die Bibel dazu sagt. Schau, Menschen, die Jesus lieben, die begriffen haben, ich bin ein verlorener Sünder.
Ich bin von Gott losgelöst. Ich habe Gott durch meine Sünde verunehrt. Die dürfen Buße tun vor ihm. Ich sage es noch einmal, ich habe es ja diese Tage schon gesagt, das hat nichts mit Abbüßen zu tun. Gebüßt hat der Herr Jesus. Aber Buße, das bedeutet zu erkennen, ich habe die göttlichen Grenzen verletzt. Ich habe Gott gewissermaßen ins Angesicht geschlagen. Ich habe ihm den Rücken zugekehrt, mich alleine auf die Wanderschaft durch das Leben begeben. Schaut, und Buße ist wesentlich mehr als Reue. Ich will euch das erklären. Wenn ein Schüler beim Abschreiben erwischt wird, dann bereut er. Als erstes bereut er wahrscheinlich, dass er so blöd war, sich erwischen zu lassen. Und dann, wenn er noch einen blauen Brief nach Hause bekommt, dann bereut er, dass er nicht genug gelernt hat, dass er abschreiben musste. Er bekommt seine Strafe und dann ist gut. Eine hohe Hausnummer ins Zeugnis vielleicht. Ne? Vielleicht zu Hause auch nochmal. Wird das Lebensnotwendige abgeschaltet, das WLAN oder irgend sowas. Ne? Aber der Schüler würde nie auf die Idee kommen und würde zu seinem Lehrer sagen, schauen Sie, ich habe schon viel öfter abgeschrieben, aber Sie haben mich noch nicht dabei erwischt. Aber die Buße würde genau das tun. Sie würde genau das tun. Die Buße, sie schaut weit, weit über die Reue hinaus. Sie schaut bis Golgatha. Und sie sieht, für diese meine Sünde musste der Herr Jesus Christus sterben. Für diese meine Sünde hat der Sohn Gottes sein Leben hingegeben. Und da merkt man, was für Konsequenzen die Sünde hat. Dass Gott das Liebste, was er hatte, geben musste, damit wir errettet werden können. Es gibt zwei Verse in der Bibel, die verstehe ich nicht, überhaupt nicht. Da kämpfe ich jedes Mal. Der eine Vers steht in Römerbrief in Kapitel 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Ich kann das nicht verstehen. Gott gab seinen Sohn. Und das hat er doch nicht getan, weil er gerade Lust und Laune dazu hatte, sondern weil es keinen anderen Ausweg für eine verlorene Menschheit gab, errettet zu werden. Der Herr Jesus war ohne Sünde. Er war ohne Sünde. Und Gott gab ihn für uns dahin. Das ist der eine Vers, den ich nicht verstehe. Ich bin dankbar, dass ich ihn, dass ich im Glauben annehmen durfte. Aber begreifen kann ich es nicht. Weil ich würde keines meiner Kinder hergeben für irgendeinen Verbrecher. Niemals. Der zweite Vers, den ich nicht verstehe, steht im Propheten Jesaja Kapitel 53. Ich weiß nicht, ist das der 6. oder 7. Vers. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es ist nicht so, dass Gott seine Freude daran hatte. Nein, die Betonung liegt auf ihn. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist prophetisch auf den Herrn Jesus gesagt. Gott will dich nicht fertig machen. Er will dich retten. Er will dich erlösen. Er will, dass du glücklich wirst. Er will, dass du wieder in die Gemeinschaft mit zu ihm zurückkehrst. Er möchte, dass du frei wirst von deiner Sünde. Er will, dass du frei wirst von deiner Schuld. Er will dein Leben erneuern. Und er will dir einen Inhalt für dein Leben schenken. Denn in 2. Korinther 5 lesen wir Vers 15, denn er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, hinfort nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt worden. Du darfst etwas zur Ehre Gottes sein, jetzt schon hier auf dieser Erde. Und dann darfst du wissen, egal was immer auch kommt, ich werde in die Herrlichkeit gehen. Und da kannst du den Sinn deines Lebens feststellen. Du lebst hier, dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Wehe dem, der es nicht getan hat. Wehe dem. Im Propheten Amos ruft Gott einmal dem Volk Israel zu, Kapitel 5. Sucht mich und lebt. Sucht mich und lebt. Schaut, und wer Jesus hat, der hat das Leben. Gott hat es uns so einfach gemacht. Wirklich so einfach, dass sogar ich das begriffen habe. Er hat alles getan, was notwendig war, aber auch wirklich alles. Es gibt dem nichts hinzuzufügen. Du sagst, naja, aber ich muss mich doch noch anstrengen oder sonst irgendetwas. Menschenskinder, habt ihr schon mal Gäste gehabt zu Hause? Ja? Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid zu einer Hochzeit eingeladen. Herrliches Hochzeitsessen. Kaltes Buffet, warmes Buffet. Da ist alles da. Rind, Schwein, Lamm, Fisch, alles. Die tollsten Salate und Nudeln und Kartoffeln und Pommes mit Fritten, ja. Alles ist da. Und die Tische biegen sich förmlich von dem, was dran ist, drauf ist. Und du kommst mit deinem Rucksack, bist eingeladen, kommst mit deinem Rucksack und setzt dich hin und packst deine Butterbrote aus. Das ist ungefähr das, wenn wir Gott was anbieten wollen. Damit beleidigst du deinen Gastgeber, stimmt's? Gott schenkt dir alles in dem Herrn Jesus und es liegt an dir, dieses Geschenk anzunehmen. Und da, wo du das getan hast, wo du Jesus dein Leben anvertraut hast, wo dir das vielleicht neu bewusst wurde, dann sagst du, ich habe mich mal bekehrt, aber ich merke in meinem Leben, da stimmt was nicht. Ich lebe auch nur viel zu viel für mich selbst. Wenn du sagst, ich will heute ganz neu mein Leben dem Herrn Jesus weihen, ich möchte mich ganz dem Herrn ausliefern, ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen, mit allem, was ich bin und was ich habe, dann darfst du das heute tun. Und wenn du sagst, ich bin noch gar nicht so weit, ich habe Jesus überhaupt noch nicht kennengelernt, ich weiß noch gar nicht, wozu ich da bin, dann komm. Dann vertraue dich diesem Herrn an. Das kannst du auf deinem Platz tun, auf dem du sitzt. Das kannst du zu Hause tun. Du kannst überall, wo du bist, dem Herrn Jesus dein Leben anvertrauen. Gar keine Frage. Nur das Problem ist, du weißt nachher nicht, wie es weitergeht. Das ist geradezu so, als wenn ein Kind geboren wird und dann legt die Mutter einen Zettel auf die Wiege, ne, auf das Kinderbettchen da und schreibt drauf, die Milch ist im Kühlschrank, bedien dich. Nein, ein Kind muss gepflegt sein, muss versorgt werden. Und wir möchten euch gerne helfen und zeigen, wie es weitergeht. Und deswegen machen wir solche Veranstaltungen. Und die Frage ist, willst du? Bist du wirklich bereit, dein Leben Jesus anzuvertrauen? Bist du wirklich bereit, ganze Sache mit ihm zu machen? Bist du bereit zu sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört von nun an dir. Ich danke, dass du für mich gestorben bist. Ich danke, dass du auferstanden bist und lebst. Und er ist ja erlebbar, das ist das Wunderbare. Wir reden ja nicht von irgendetwas, von irgendeiner Religionsform, die nochmal was vielleicht fürs Gefühl ist. Nein, wir reden von einer lebendigen Person. Und diese wartet auf dich. Und sagt, schenk mir dein Herz. Und ich mache aus deinem Leben etwas zur Gottes Ehre, zur Verherrlichung des lebendigen Gottes. Du wirst staunen, wie dein Leben sich verändert, wenn du dich ganz dem Herrn auslieferst. Das ist unvorstellbar. Dinge, die dir heute so wichtig sind, wirst du irgendwann mal sagen, Mensch, was habe ich mich damit beschäftigt? Viel Zeit vertrödelt. Es gibt Wichtigeres. Wer Jesus kennt, der hat auch den Sinn für sein Leben gefunden. Und deshalb noch einmal, komm zu ihm. Ich möchte gerne beten und wer dazu aufstehen kann, der möchte es bitte tun. Lieber Herr Jesus, lass ernst zu uns geredet heute Abend. Und wir haben uns irgendwo in diesen drei Menschengruppen entdeckt. Nun kennst du uns, du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir es meinen, du weißt, wie wir ticken, wie wir denken, du weißt alles von uns. Wir sind ja vor dir ganz offenbar, nichts ist im Verborgenen. Und trotzdem liebst du uns mit einer so unvorstellbaren Liebe. Und du willst nicht den Tod des Sünders, sondern du willst, dass er von seinem verkehrten Weg umkehre und lebe. Ach Herr Jesus, wie wunderbar ist es, eine solche Botschaft sagen zu dürfen. Den Menschen zu helfen, den Inhalt, den Sinn ihres Lebens zu finden. Ihnen zu zeigen, wozu sie überhaupt da sind. Wozu sie fähig sind, das wissen die meisten. Aber warum bin ich da? Das wissen nur die, die dir gehören. Und da beten wir, Herr Jesus, dass du heute Abend Menschen zu dir ziehst. Dass Menschen vor dir kapitulieren. Dass Menschen erkennen, egal ob jung oder alt, ob jung oder Mädchen. Dass sie einfach erkennen, ich brauche Jesus. Und es lohnt sich nur, ganze Sache mit ihm zu machen und nicht irgendwie nur so eine Frömmelei. Ach, hilf, Herr, dass heute Abend jemand hier sein Leben dir anvertraut und einfach den Mut hat, auch nach vorne zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, nimm du mich ganz hin. Danke, dass das möglich ist. Danke, dass du ziehst. Amen. Wollen wir dieses Lied noch singen? Wir können jetzt erstmal hinsetzen, die beiden ersten Verse. Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Stehen und wenn du sagst, ich bin bereit, ich komme, Herr Jesus, ich möchte ganz neu mit dir anfangen, ich weihe dir mein Leben, dann komm nach vorne, während wir den letzten Vers singen. Ich komme zu. Setzen wir uns doch mal einen Augenblick, bitte. Ich habe überlegt, wie kann ich das am besten darstellen, was unser Leben ist. Das ist vielleicht unser Lebenskreis. Da sind wir, da leben wir. Natürlich als Mitte unseres Lebens. Als erstes komme ich und als zweites komme ich und als drittes komme wieder ich. Und dann erst vielleicht. Und dann haben wir so unsere Interessen. Ne? Der eine sagt, naja, mit Gott, doch, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in die Kirche, ich singe im Chor mit, ich bin in der Jugendarbeit tätig, ich helfe in der Kinderstunde mit. Gott spielt bei mir schon eine Rolle, aber Gott will nicht eine Rolle spielen, er will dein Regisseur sein, er will dein Leben umgestalten. Du sagst, naja, aber schau mal, so ein schöner roter Flitzer, das wär's doch. So denken viele junge Leute, auch wenn ich das erstmal kann. Vorher natürlich ein Mofa, dann ein Roller, ne, und dann irgendwann dann doch mal vier Räder. Boah, ey, das ist es. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es geschafft. Aber du wirst merken, nein, du willst noch mehr. Dann kommt das vielleicht. Liebe, Freundschaft. Wir haben uns ja am Samstag letzte Woche schon Gedanken darüber gemacht, ob das dann auch wirklich Glück bedeutet. Nee, andere sagen Reisen. Oh, ich liebe diese Weltreisen. Bin gern unterwegs. Nur Fliegen ist schöner. Ja, denkt man. Ja, gönne ich jedem. Der andere sagt, ach, weißt du, ich habe da weniger mit zu tun mit Reisen, aber ich bin ein Werkzeugfreak. Ich schaffe gern mit meinen Händen. Ich mache gerne. Ich bin auch so einer. Ich habe auch sehr viel Werkzeug zu Hause. Gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, die mir noch fehlen, aber mit dem, was ich habe, kann ich schon viel anfangen. Nur nützt das beste Werkzeug nichts, wenn man nicht damit umgehen kann. Ja, ist auch klar. Aber manche denken so, naja gut, die Frauen, die sagen, na, was anderes wäre auch besser. Naja, dann haben wir hier noch was. Ne? Da hängen ja so viele dran. Gut, heute hat man ja diese Tablets da oder Smartphones. Ich habe sowas nicht. Ich halte nichts davon, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche es nicht, ich will nur telefonieren. Aber wer meint? Aber wie viele Stunden hängt man da dran? Wie viele Stunden? Naja, der Nächste sagt Sport. Boah, ey, ich freue mich schon auf den Winter, wenn ich wieder auf die Bretteln kann. Der andere sagt, ja, Radfahren oder was weiß ich was. Nee? Der Nächste sagt, ach, weißt du, so schönes Tröpfle ist auch nicht zu verachten. Badischen Wein, von der Sonne verwöhnt oder irgend sowas. Ne? Sind ja nur Beispiele. Und der andere sagt, naja, aber erstmal brauche ich ein Heim für meine Familie. Der Schwabe sagt, schaffe, Häusle baue und nicht nach dem Mädle schaue. Und wenn unser Häusle steht, dann gibt's so lang keine Ruhe, denn da spare mir auf ein Bänzle noch dazu. Ja, früher hat man auf eine Kuh noch gespart, auf eine Geißle und eine Kuh, aber heute ist halt so ein Statussymbol. Man meint, das wär's dann, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es erreicht. Ne? Die Hausfrau sagt, nee, ich habe andere Interessen. Ja, wäre mal ganz gut, mal wieder was Neues zu haben. Am besten noch einen Saugcomputer, der es alleine macht. Ne? Oder sowas ist ja auch nicht schlecht. Ne? Erfreut doch das Frauenherz, ja, Geld zu haben. Mit dem Geld tun und lassen zu können, was man möchte. Ich gönne jedem alles, was er hat, von Herzen. Aber wir merken, das erfüllt uns nicht. Und es hat mal jemand gesagt, und diese Welt ist rund und unser Herz ist in etwa dreieckig. Und diese runde Welt füllt die Ecken nicht aus. Die bleiben unbefriedigt. Recht hat er. Es bleiben immer wieder Wünsche, es kommen immer wieder neue dazu. Und du merkst es, das kann es nicht sein. Ich habe mal vor vielen Jahren in Sindelfingen, in der Hauptstadt von Daimler-Benz, habe ich gesagt, du hast den schönsten Mercedes. Und in 10 Jahren steht das Ding auf dem Schrott. Hohoho, da habe ich die Hucke voll gekriegt. Ja, wie kannst du sowas sagen? In 10 Jahren habe ich gesagt, du hast recht, ist doch ein bisschen viel. Ja, nein. Gönn jedem alles. Überhaupt keine Frage. Neid kenne ich nicht. Aber ich merke, es erfüllt uns nicht. Aber Gott will dein Leben erfüllen. Ja? dann lass den Herrn Jesus in die Mitte deines Lebens. Du bist schon noch da. Es ist nicht so, dass du plötzlich verschwindest. Aber der Herr will dein Leben harmonisieren. Er möchte gerne dein Leben ausrichten mit all deinen Hobbys, mit deinen Freuden, mit dem, was du gerne machst. Er will es ausfüllen und er will dir einen so wunderbaren Inhalt schenken. Aber alles läuft auf ihn hin. Es harmonisiert dein Leben. Du wirst das merken, wenn du zum Herrn Jesus kommst, wenn du, wie wir es gesungen haben, zum Kreuz kommst. Ich meine jetzt nicht das Holzding, sondern das Werk, das der Herr Jesus dort am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist deine Entscheidung. Deine eigene Entscheidung.